Als ich 9 war, kam meine weißhaarige und nur 1,5 Meter große Großmutter zu Besuch und verbrachte ein paar Wochen bei uns. Eines Nachmittags beschlossen meine älteren Brüder und ich, in einem Feld gegenüber unseres Hauses ein Loch auszuheben. Ich weiß nicht warum. Manchmal graben Jungs eben Löcher. Wir wurden etwas schmutzig, aber nicht so, dass uns große Schwierigkeiten blühten. Einige Nachbarsjungen sahen, wie aufregend es war, Löcher zu graben, und halfen mit. Gemeinsam wurden wir alle noch schmutziger. Der Boden war hart, also nahmen wir einen Gartenschlauch und wässerten den Boden des Lochs, um ihn aufzuweichen. Beim Graben bekam etwas Schlamm ab, das Loch jedoch wurde immer tiefer. Einer unserer Gruppe meinte, wir sollten aus dem Loch einen Swimmingpool machen. Also füllten wir es mit Wasser. Da ich der Jüngste war und unbedingt dazugehören wollte, ließ ich mich dazu überreden, hineinzuspringen und es zu testen. Jetzt war ich wirklich dreckig. Ich hatte anfangs nicht geplant, mit Schlamm überzogen zu sein, aber letzten Endes kam es so. Als es kälter wurde, lief ich über die Straße, um ins Haus zu gehen. Meine Großmutter kam mir an der Haustür entgegen und ließ mich nicht hinein. Sie sagte, ich würde sonst den Schlamm ins Haus tragen, und sie hat es gerade geputzt. Ich tat also, was jeder Neunjährige in dieser Situation tun würde. Ich rannte zur Hintertür, aber Großmutter war schneller, als ich dachte. Ich wurde wütend, stampfte mit den Füßen und verlangte, ins Haus gelassen zu werden. Aber die Tür blieb zu. Ich war nass und voller Schlamm. Mir war kalt, und in meiner kindlichen Vorstellung dachte ich, ich würde in meinem eigenen Garten sterben. Schließlich fragte ich sie, was ich tun müsste, um ins Haus zu kommen. Ehe ich mich versah, stand ich im Garten. Meine Großmutter spritzte mich mit einem Gartenschlauch ab. Nach einer gefühlten Ewigkeit befand meine Großmutter mich für rein und ließ mich ins Haus. Dort war es warm und ich konnte mir trockene, saubere Sachen anziehen. Mit dieser Art Leichnis aus dem wirklichen Leben im Kopf, denken Sie bitte über diese Worte Jesu Christi nach. Und nichts Unreines kann in sein Reich eingehen. Darum geht nichts in seine Ruhe ein, außer diejenigen, die ihre Kleider in meinem Blut gewaschen haben, wegen ihres Glaubens und der Umkehr von all ihren Sünden und ihrer Glaubenstreue bis ans Ende. Es war unerfreulich und unangenehm, vor dem Haus zu stehen und von meiner Großmutter abgespritzt zu werden. Es wäre eine Tragödie ewigen Ausmaßes, nicht zu unserem Vater im Himmel zurückzukehren und bei ihm leben zu dürfen, weil wir uns entschieden haben, in einem schlammigen Sündenloch zu bleiben oder uns darin zu beschmutzen. Wir dürfen uns nichts vormachen, wenn es darum geht, was erforderlich ist, um in die Gegenwart des Vaters im Himmel zurückzukehren und dort bleiben zu können. Wir müssen rein sein. Bevor wir auf diese Erde kamen, nahmen wir als Geistsöhne und Töchter Gottes an einer großen Ratsversammlung teil. An jeder von uns war Aufmerksamkeit, keiner schlief dabei ein. In dieser Ratsversammlung stellte der Vater im Himmel einen Plan vor. Da der Plan unsere Entscheidungsfreiheit wahrte und vorsah, dass wir aus unseren eigenen Erfahrungen und nicht allein aus seinen lernten, wusste der Vater, dass wir sündigen würden. Er wusste auch, dass Sünde uns unrein machen würde und wir so nicht in seine Gegenwart zurückkehren könnten. Denn dort, wo er lebt, ist es noch sauberer als in meinem Haus, das meine Großmutter geputzt hat. Weil der Vater im Himmel uns liebt und es sein Ziel ist, unsere Unsterblichkeit, unser ewiges Leben zustande zu bringen, gibt es in seinem Plan auch die Aufgabe eines Erretters. Jemand, der uns helfen kann, wieder rein zu werden, ganz gleich, wie schmutzig wir geworden sind. Als der Vater im Himmel verkündete, dass ein Erretter gebraucht wird, wandten wir uns, wie ich glaube, alle um und blickten auf Jesus Christus, den Erstgeborenen im Geist, auf ihn, der so viel Fortschritt gemacht hatte, dass er wieder Vater geworden war. Ich glaube, wir alle wussten, dass er es sein musste, dass kein anderer von uns es tun könnte, aber dass er es konnte und auch tun würde. Im Garten Gethsemane und am Kreuz auf Golgotha litt Jesus Christus an Körper und Geist. Er zitterte der Schmerzen wegen, blutete aus jeder Pore, flehte seinen Vater an, den bitteren Kelch von ihm zu nehmen, trank aber letztlich doch davon. Wieso? Er wollte in seinen eigenen Worten seinem Vater die Ehre geben und seine Vorbereitung für die Menschenkinder vollenden. Er wollte seinen Bund halten und uns die Heimkehr ermöglichen. Was erwartet er im Gegenzug von uns? Er bittet uns schlichtweg, unsere Sünden zu bekennen und umzukehren, damit wir nicht leiden müssen wie er. Er lädt uns ein, rein zu werden. damit wir nicht vor dem Haus des Vaters im Himmel stehen gelassen werden. Auch wenn es besser ist, Sünde im Leben zu vermeiden, so ist es für die Wirksamkeit des Sühnopfers Jesu Christi nicht von Belang, welche Sünden wir begangen haben oder wie tief wir in diese sprichwörtliche Grube eingesunken sind. Es macht nichts, dass wir uns unserer Sünden wegen schämen und uns die Sünden peinlich sind, die, wie Nephi sagte, uns so leicht bedrängen. Es macht nichts, dass wir irgendwann einmal unser Geburtsrecht für ein Linsengericht eingetauscht haben. Worauf es ankommt, ist, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, Schmerzen und Bedrängnisse und Versuchungen jeder Art erlitten hat, damit er gemäß dem Fleische wisse, wie er seinem Volk beistehen könne. Worauf es ankommt, ist, dass er willens war, auf diese Erde herabzukommen und hinabgefahren ist unter alles und größere Widerstände erlitten hat, als irgendein Mensch je hätte ertragen können. Worauf es ankommt, ist, dass Christus beim Vater Fürsprache für uns einlegt, nämlich, Vater, sieh die Leiden und den Tod dessen, der keine Sünde getan hat, an dem du wohlgefallen hast. Darum, Vater, verschone diese meine Brüder, die an meinen Namen glauben, auf dass sie zu mir kommen können und immerwährendes Leben haben. Darauf kommt es wirklich an, und es sollte uns allen neue Hoffnung und Entschlossenheit geben, es ein weiteres Mal zu versuchen, denn er hat uns nicht vergessen. Ich bezeuge, dass der Erretter sich niemals von uns abwendet. Wenn wir für die Umkehr demütig nach ihm suchen, er wird uns niemals für einen hoffnungslosen Fall halten oder sagen, oh nein, nicht du schon wieder. Er wird uns niemals ablehnen, weil er nicht versteht, wie schwer es ist, Sünde zu vermeiden. Er versteht das alles vollkommen. Auch die Trauer, Scham und Frustration, die unweigerlich auf die Sünde folgen. Umkehr gibt es wirklich und sie funktioniert. Sie ist weder eine Einbildung noch das Ergebnis eines wirren Sinnes. Sie hat die Macht, Lasten von der Schulter zu nehmen und Hoffnung an ihre Stelle treten zu lassen. Sie kann zu einer mächtigen Wandlung im Herzen führen, sodass wir keine Neigung mehr haben, Böses zu tun, sondern ständig Gutes zu tun. Umkehr darf aber nicht leicht sein. Das ist bei Dingen von ewiger Tragweite selten der Fall. Doch das Ergebnis ist es wert. Es ist so, wie Präsident Boyd K. Packer in seiner letzten Ansprache vor den 70ern der Kirche bezeugte. Die Sache ist die. Das Sühnopfer hinterlässt keine Spuren. Was ganz gemacht wurde, ist ganz. Das Sühnopfer hinterlässt keine Spuren. Es heilt einfach, und was geheilt wurde, das bleibt auch geheilt. Ebenso hängt unsere Hoffnung, wieder beim Vater zu leben, vom Sühnopfer Jesu Christi ab, von der Bereitschaft des einzigen Wesens ohne Sünde, in krassem Gegensatz zu den Forderungen der Gerechtigkeit, die gesamte Last der Übertretung aller Menschen auf sich zu nehmen. Dazu gehören auch die Sünden, für die selbst zu leiden, sich manche Söhne und Töchter entscheiden, obwohl sie das nicht müssten. Als Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage messen wir dem Sühnopfer des Erretters größere Macht bei als die meisten anderen Menschen. Wir wissen nämlich, dass er, wenn wir Bündnisse eingehen, beständig umkehren und bis ans Ende ausharren, uns zu seinen Erben macht. Und wir wie er alles empfangen, was der Vater hat. Das ist eine Lehre, die die Erde erschüttert. Und dennoch ist sie wahr. Das Sühnopfer Jesu Christi macht die Aufforderung des Erretters, vollkommen zu sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist, vollkommen machbar, statt frustrierend unerreichbar. In den Heiligen Schriften steht, dass jeder Mensch gemäß dem heiligen Richterspruch Gottes gerichtet werden muss. An diesem Tag wird man keine Chance haben, sich in einer größeren Gruppe zu verstecken oder als Entschuldigung dafür, dass man unrein ist, auf andere zu zeigen. In den Heiligen Schriften steht glücklicherweise auch, dass Jesus Christus, er, der für unsere Sünden gelitten hat, der unser Fürsprecher beim Vater ist, der uns Freunde nennt, der uns bis ans Ende liebt, letztlich unser Richter sein wird. Eine der Segnungen des Sühnopfers Jesu Christi, die oft übersehen werden, ist die, dass der Vater das Gericht ganz dem Sohn übertragen hat. Brüder und Schwestern, falls Sie entmutigt sind oder sich fragen, ob Sie es jemals aus der geistigen Grube, die Sie gegraben haben oder in die Sie hineingestolpert sind, herausschaffen, so denken Sie bitte daran, wer zwischen uns und der Gerechtigkeit steht. Wer von Mitleid für die Menschenkinder erfüllt ist und wer unsere Übeltaten und Übertretungen auf sich genommen und die Forderung der Gerechtigkeit erfüllt hat. In anderen Worten, denken Sie so wie auch Nephi inmitten seiner Selbstzweifel daran, in wen Sie Ihr Vertrauen gesetzt haben, nämlich in Jesus Christus. Kehren Sie dann um und empfinden Sie wieder den vollkommenen Glanz der Hoffnung. Im Namen Jesu Christi. Amen.